Ich weiß nicht, wem es so geht, wenn man viel in der Bibel lesen sollte als Christ. Irgendwann kenne ich ganz viele Geschichten und dann wird es auch manchmal ein bisschen langweilig. Und wenn es mir dann langweilig wird, dann brauche ich nochmal was richtig Spannendes. Und dann ist ein Tipp, entweder man geht zu Königen oder zu Chroniken, das liest sich dann flüssiger. Oder aber man liest die Apostelgeschichte. Und ich dachte, ich gehe mit euch heute nochmal in eine längere Geschichte in Richtung Apostelgeschichte. Einfach auch, um mich und euch zu ermutigen, nochmal drüber nachzudenken, wo unsere Vollmacht geblieben ist. Vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr dann die Apostelgeschichte lest, dann denkt ihr, okay, das war ja genial da und was haben wir heute in Berlin? Also habe ich gedacht, ich gucke nochmal eine Geschichte mit euch an und lese mal mit euch gemeinsam den Schlüssel zur Vollmacht. So eine Idee, könnte das vielleicht das Thema Gehorsam sein? Das ist natürlich ein strenges Thema, Gehorsam sein. Ich mochte das nie. Wir wollen wieder auf die Eltern hören und so, nicht das Lied. Aber ich lese erstmal die Geschichte. For the Americans, it's Luke 5, 12 to 32. Acts. Thank you very much for helping me. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomonhalle. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihm zu treten. Schien gefährlich zu sein, Klammer auf, Klammer zu. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Aber auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagten zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Boah, ist das spannend, wa? Überleg mal, wenn du heute zum Gottesdienst gekommen wär und dein Schatten wäre auf den Rollstuhlfahrer gefallen und er wäre aufgesprungen und hätte gesagt, Halleluja, Jesus lebt. Das würde 2-3 Mal passieren und das wäre anders. Aber das geht ja noch ein Stückchen weiter, nicht? Wir wollen mal sehen, wie es jetzt, ja. Und diese Geschehnisse weckte den Neid des hohen Priesters und der ganzen Gefolgschaft der Partei der Sadduzäer und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, befahl er ihnen. Tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen, die Menschen dort zu lehren. Währenddessen kamen die hohen Priester und seine Gefolgsleute zusammen und beriefen die ganze Ältestenschaft des israelitischen Volkes zu einer Sitzung des Hohen Rates ein. Einige Männer von der Tempelwache erhielten den Auftrag, die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Doch als sie ins Gefängnis kamen, mussten sie feststellen, dass die Apostel nicht dort waren. Sie kehrten zurück, um dem Rat Meldung zu erstatten. Wir fanden alles so, wie es den Vorschriften entspricht, berichteten sie. Die Türen des Gefängnisses waren verschlossen und vor den Türen standen die Wachen. Aber als wir aufschlossen und hineingingen, war niemand da. Der Kommandant der Tempelwache und die führenden Priester waren sprachlos, als sie das hörten und sie konnten sich nicht erklären, was mit den Aposteln geschehen war. Doch dann kam jemand und meldete ihnen, stellt euch vor, Die Männer, die er ins Gefängnis hat bringen lassen, stehen im Tempel und lehren das Volk. Sofort machten sich der Kommandant und seine Leute auf den Weg, um die Aposteln zu holen. Sie hüteten sich allerdings davor, Gewalt anzuwenden, denn sie hatten Angst vor der Menge. Die Menge könnte sie steinigen. Die Apostel wurden in den Sitzungssaal geführt, wo sie der hohe Priester vor versammelten Rat zur Rede stellte. Haben wir euch nicht strengstens verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt uns wohl für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unser Väter, hat Jesus von den Toten auferweckt, den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz zu seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ist das eine spannende Geschichte oder nicht? Wenn das heute nochmal passieren würde, wäre doch genial. Und ich habe mir gedacht, gibt es ein paar Geheimnisse, die man hier rausziehen müsste? Ich denke, das erste, Gehorsam gegenüber dem Herrn. Und zwar in verschiedener Ebene. Als erstes gegenüber dem Boten und der Botschaft. Da kommt so ein Engel mitten in die Zelle rein. Die sind gefangen. Sie überlegen, wie geht das mit der Zukunft weiter. Sie haben mit Sicherheit Angst. Sie machen Beratung, wie was gehen könnte. Sie setzen sich dazwischen und wissen nicht, wohin es geht. Und plötzlich kommt ein Engel und was macht er? Er erinnert sie an ihren ursprünglichen Auftrag. Geht hin in alle Welt. Ich habe gedacht, das ist wie bei mir. Ich habe irgendwann mal eine Begegnung mit Jesus gehabt, habe mich, wie die Frommen sagen, bekehrt. Und dann holt mich der Lebensalltag ein. Ich bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Ich bin gefangen in meiner Gewohnheit. Ich bin gefangen in der Menschenfurcht. Ich bin gefangen in meinem Tagesablauf, der von Terminen bestimmt ist. Ich sitze gefangen dort. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Gott mich befreit hat von vielen Dingen, dass ich bestimmte Sachen nicht tun muss und. Aber es ist was verloren gegangen. Es ist was verloren gegangen. Ich bin gefangen. Und ich glaube, eine der großen Dinge, die wir in Berlin erleben, dass die Gemeinde Jesu Christi gefangen ist. Wir sind gefangen in unserer eigenen Geschäftigkeit. Wir sind gefangen in unseren eigenen Streitigkeiten. Wir sind gefangen in allen möglichen Dingen. Wir kommen zwar noch zum Gottesdienst, aber wir sind Gefangene. Und jeder, den ich heute rausschicken würde und sag mal, vielleicht triffst du nachher jemanden, dem du was von der Liebe Jesus sagen könntest, dann denkst du, naja, mal sehen, ob sich die Gelegenheit vielleicht ergibt. Wie hat Bondke gesagt, wir warten nicht auf Gelegenheit, wir schaffen welche. Und dann stelle ich fest, ich bin gefangen in meinem Lebensalltag. Manchmal im Streit in der Familie, so kann ich doch nicht rausgehen. Manchmal in meiner Minderwertigkeit, was kann denn Gott schon durch mich tun? Ach, ich hätte ganz viele Gefängnisse hier aufzuzählen, eine Zelle neben der anderen. Könnt überlegen, welche für euch greift. Da muss Gott einen Engel losschicken, der sagt, geht raus und verkündigt wieder. Ach, habe ich gedacht. Schön. Wenn ich da gewesen wäre, ich wäre sofort raus aus dem Gefängnis, wäre nach Hause gegangen und ich hätte erstmal mit meiner Familie gefrühstückt. Hätte gesagt, wir müssen jetzt mal eine Taktik überlegen, damit uns das nicht nochmal passiert. Vielleicht müssen wir geschickter auftreten, vielleicht müssen wir moderater sein. Ich glaube, ich wäre nicht sofort zurückgegangen. Ich wäre nicht sofort in den Tempel gegangen und hätte den gleichen Fehler gemacht, weswegen die mich verhaftet hätten. Ich wäre in meiner Gefangenschaft, in meiner Inneren geblieben. Aber ich lerne von den Leuten hier, sie waren auch gehorsam dem Wort gegenüber, der Schrift. Geht hin in alle Welt, verkündigt die gute Nachricht, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, tut diese Wunder, seid der verlängerte Arm Gottes. Das hatten die vergessen. Die waren gefangen. Dabei hatten sie doch so viel erlebt. Ich erinnere nur mal so. Sie waren bei der Hochzeit zu Kanaan dabei. Da sagte Maria, was er euch sagt, das tut. Dann haben sie erlebt, wie sie gehorsam waren, wie Wasser sich in Wein verwandelte. Sie waren bei der Brotvermehrung dabei gewesen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie haben ausgeteilt. Jesus hatte gesagt, kommt, folgt mir nach. Sie waren aufgestanden und sind gegangen. Sie haben Glauben investiert und der Glaube machte sich am Gehorsam fest. Jakobus sagt, zeig mir deine Werke, dann sage ich dir, wie groß dein Glaube ist. Ich weiß. Glaube macht sich am ersten fest an dem Gehorsam, den wir seinem Wort gegenüber haben. Ich weiß nicht, wer vor 14 Tagen hier war, als Frank hier gepredigt hat. Er hat hier vorne auf dem Barhocker gesessen, weil er nicht so lange stehen konnte. Bei mir ist das umgekehrt, ich kann nicht so lange sitzen. Manche meinten, der wollte besonders cool aussehen, aber er hatte mich gefragt, ob er sich setzen darf, weil er kann nicht so lange stehen. Und er erzählte uns ja die Geschichte von Salomo. Salomo, der große Mann Gottes. Der hingeht und sagt, ich brauche Weisheit von oben und Gott hat es ihm gefallen, dass er ihn zum König setzte und hatte die Weisheit, das Volk zu regieren. Wunderbar, diese Geschichte. Und dann wissen wir, Salomo ist an drei Dingen gefallen. Als erstes, er hatte ganz viele Frauen und als zweites, er hatte ganz viele Pferde, Rosse und Reiter und er hat ganz viel Gold angehäuft. Und ich weiß noch, wie Frank hier vorne gesessen hat und die Bibel aufschlägt und sagt, lass uns mal sehen, was Gott vor 500 Jahren gesagt hat, bevor Salomo kam, was geschrieben ist in 5. Mose 17, Vers 14 und folgende. Wo steht, wenn dann ein König bei euch gewählt ist, den ich bestätigt habe, dann soll er darauf achten, dass er nicht viele Frauen hat, dass er nicht viele Pferde hat und dass er nicht viel Gold anhäuft. Salomo war fromm, der hatte ein Haus für den Herrn gebaut, er hat den Lobpreis reingebracht, er hat viele tolle Sprüche getan, aber er kannte die Schrift und war an diesen Punkten nicht gehorsam. Und ich habe gedacht, willkommen in meiner Lebenswirklichkeit. Ich komme sonntags im Gottesdienst, ich bin Pastor, ich habe was zu sagen, wenn es um geistliche Dinge geht. Aber bin ich dem Wort Gottes in den kleinen Dingen noch treu und gehorsam? Oder bin ich gefangen? Was meint denn, oh Gott? Diese große Frage, die Jesus gestellt kriegt und dann die Antwort kam, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von deinem ganzen Gemüt. Ach, habe ich gedacht, übe ich mal. Ich nehme noch mal das Beispiel. Vor einer Woche oder anderthalb Wochen hatten wir montags Ältestensitzung hier drin, ich nehme meine Gitarre mit, schlepp die da mit rein. Wir versuchten ein bisschen Lobpreis zu machen mit meiner Qualität. So, Mittwoch, Bibelstunde morgens. Ich will meine Gitarre holen, die steht immer im Büro in einer speziellen Ecke. Ich gehe dahin, die Gitarre ist nicht da. Mein erster Gedanke war, das waren die beiden, denen ich die immer ausleihe für den Sonntaglobpreis. Die haben die sicher irgendwie gebraucht und haben die vergessen, wieder zurückzubringen. Ich gehe zu Max und sage, Max, weißt du was davon? Und ich merke, wie ich mich langsam innerlich aufpumpe. bis mir dann irgendeiner sagt, weiß einer, wem die Gitarre in der Sakristei gehört? Ich habe inzwischen vor den beiden Buße getan, weil ich sage, wie schlecht habe ich gedacht. Oder noch eins, da kommen, letzten Samstag war es, ein großer Möbelwagen bei uns in die in die Sackgasse gefahren und die parken diesen Möbelwagen ganz dicht neben mein Auto. Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Ne? Und dann steigen zwei aus, die waren schwarz wie die Nacht. Das war ein echter Afrikaner. Die machten Möbeltransport. Jetzt kam die lange Ladeklappe runter und dann kam ein Riesengebilde, was sie ausgeladen haben. Ich stehe da oben und sage, naja, bin mal gespannt, ob ich nachher eine Schramme an meinem Auto habe. Möbelwaren, die passen nicht so richtig in unsere Gesellschaft. Da kamen alle lauter komische Gedanken hoch. Ich will euch nur mal mein Herz schauen lassen. Das sagt Gott, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Nicht wie dein Auto, sondern wie dich selbst. Die fahren wieder weg und ich fahre abends noch mit meinem Motorrad am Auto vorbei und sehe in der Lichtspiegelung zwei Beulen, wo das Auto gestanden hat. Ich sage, da darf ich meiner Frau jetzt gar nicht sagen, sonst pumpen wir uns gegenseitig auf. Was war passiert? Ich regte mich auf. Und dann kam der Heilige Geist und sagt, hey, bist du meinem Wort gehorsam? Der Herr hat's gegeben, der Herr's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, aber nicht wegen den Beulen da. Die hätten den Möbelwaren woanders parken können. Ich habe mich aufgespult. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis mein Gefühlsleben wieder stimmte. Was ich dann am nächsten Tag gesehen habe, das war eine einfache Lichtspiegelung gewesen. Da waren keine Beulen drin. Oder der Herr hat sie in der Nacht geheilt. Ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, wo ich feststelle, ich bin gefangen. Ich bin ein Gefangener meiner eigenen frommen Lebenswelt. Und wir brauchen das wieder in dem Alltag, dass wir wieder sehen, bin ich der Schrift gehorsam, ja oder nein? Unabhängig von meinem Gefühlsleben. Mein Kopf sagt ja, mein Herz sagt nee, sei mal richtig sauer, hol dir einen Boxsack. Aber die Schrift sagt was anderes. Bin ich wirklich dem Wort gehorsam? Dass ich vergebe, so wie Gott mir vergibt. Dass ich langmütig bin, wie er langmütig mit mir ist. Er hätte mich doch schon lang platt gemacht. Wie viele Beulen habe ich in sein Auto reingefahren? Sprich Gemeinde. Versteht ihr? Gehorsam seinem Wort gegenüber. Wenn er sagt, geht hin, habt lieb. Salomo kannte die Schrift, war mit frommen Werken gut unterwegs. Aber was war dann? Wisst ihr, wenn wir nicht dem Wort gegenüber gehorsam sind, dann dürften wir, glaube ich, nie diskutieren, ob Frauen ordiniert werden sollten. Wir dürfen das Thema Homosexualität in der theologischen Debatte nicht in den Mund nehmen. Wir dürften nicht über historisch kritische Stellen von Paulus nachdenken oder über den Zehnten oder die Liturgie im Gottesdienst, wenn wir nicht bereit sind, Gott in allen Dingen, die er uns gezeigt hat, gehorsam zu sein, selbst wenn wir im Alltag sind. Aber es gibt da noch eins dabei, in diesem Text. This is for our American friends. Kriegte ich zu Pfingsten als Pfingstbotschaft geschickt. Das wäre was, wenn die Kinder alle mit Marshmallows kämen, um zu gucken, ob sie bei den Feuern, die über unseren Häuptern sind, langsam grillen dürften. Ich ließ sie das machen. Gehorsam gegen den Herrn als Basis für die Geistestaufe. Petrus sagt hier, wir sind Zeugen für das alles. Wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Ich glaube, muss ich nicht weiter kommentieren, nicht? Jesus erzählt in Lukas 6 ein Gleichnis vom Baum, der gute Früchte trägt, und am Ende steht: Warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Ich habe noch eins hinterher, also hier könnt ihr drüber nachdenken. Wer immer die Geistestaufe haben will, der sollte lernen, dem Wort gemäß gehorsam zu leben. Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Das kam dann so bei der Recherche in der Konkordanz über Gehorsam. Musste mal ein bisschen recherchieren, ist unheimlich viel, was die Bibel über Gehorsamkeit sagt. Da haben wir einmal die Regierenden. Timotheus bekommt geschrieben, erinnert sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, also der Gemeinde, zu allem guten Werk bereit. Niemand verleumden, nicht streiten, gütig sein, alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Da stellt sich immer in jedem Hauskreis die Frage, hätte man eine Bombe unter Hitlers Bett legen dürfen, hätte man Stalin abknipsen müssen oder wie auch immer, müsste man dafür beten, dass Merkel geht oder nicht. Diese Frage, wo fängt es an und hört es auf? Die Frage hatten wir eigentlich beantwortet, du musst Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Wann immer die Regierung gegen Gottes Gebote verstößt, dann darfst du auch Nein sagen, wenn sie von dir eine Entscheidung verlangt. Hier könnte ich einige Themen nennen, aber das ist eigentlich nicht mein Thema. Ich wollte eher auf den zweiten Teil gehen, den ich hier aufgeschrieben habe. Gehorsam gegenüber den geistlichen Eltern. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden und nicht mit Seufzen tun. Denn das wäre nicht gut für euch. Außer Seelsorge. Wenn Leute kommen und möchten mit mir ein Gespräch haben, in der Regel ist dann irgendein Kind in den Brunnen gefallen. Da ist irgendwas von der Seele, die schief hängt, oder da ist was Schlimmes passiert, oder. In wenigen Fällen geht das auch anders. Und dann sitzen die dort und ich ringe innerlich, was soll ich dazu sagen? Ich sag mal, ist jemand im Ehebruch unterwegs, dem kann ich sagen, gib acht, begradige das, auseinanderziehen, vertraut, dass Gott wieder heilt, was Neues bringt. Hat jemand geklaut, dem sage ich, bring es wieder zurück, gestehe. Das ist relativ einfach. Aber in ganz vielen Fällen habe ich dann einen Rat weitergegeben, den ich auch an der Schrift festmachen kann. Und die Leute hören es. Sagen, aber junges Pärchen, möchte verheiratet werden, ist schon zusammengezogen. Stehen zu mir und sagen, würdest du die Trauung machen? Ja, sage ich an und für sich ja, aber lass uns mal erst darüber sprechen, auseinanderziehen. Keuschheit vor der Ehe, nicht? Wo steht das geschrieben? Gut, da habe ich Schwierigkeiten mit, da steht nicht, du sollst nicht, ja. Da muss man fragen, wann fängt die Ehe an? Aber wenn ich das dann sage, dann kommen Argumente, aber wir lieben uns, wir werden sowieso heiraten, das ist billiger. Die ganzen Argumente. Dann stehe ich da und sage, warum haben die mich gefragt? Warum haben die mich gefragt? Bin ich gefrustet. In einem Fall habe ich gesagt, dann traue ich euch nicht. Haben so einen dicken Hals gekriegt, sind aufgestanden, haben sich einen anderen Pastor gesucht. Der hat es dann gemacht. Kommt jemand zu mir und sagt, Gemeinde. Ich habe den Eindruck, ich soll die Gemeinde wechseln. Kommt vor, kann auch von Gott sein. Und sage, weißt du, wenn du mich ehrlich fragst, ich würde dich immer segnen, wenn du die Gemeinde wechseln willst, aber du bist noch nicht fertig mit dem Wachstum. Ja, das ist dies und jenes und welches und dies und jenes und finde tausend Gründe, die auch alle stimmen. Paul, du predigst immer zu lang. Ich höre lieber den anderen. Und Fernsehpredigten sind auch gut. Dann gebe ich einen Tipp. Ich sage, gemacht. Ich würde dir empfehlen, bleib noch ein Jahr. Die Härte ist dann, wenn sie dann sagen, aber Jesus hat mir das gesagt. Ja, ich sage, warum fragst du mich denn dann noch? Warum fragst du mich noch? Die Frage an die Gemeinde, was ist der Rat von geistlichen Vätern und Müttern dir wert? Was ist der wert? Könnte es sein, dass deine Vollmacht leidet, weil du nicht auf den Rat hörst, nicht hören willst? Es gibt gute Argumente. Wie sieht es da mit uns aus? Ehre Vater und Mutter, das Gebot mit der großen Verheißung, auf das du lange lebst in dem Land, ich sag's jetzt mal, in dem Vollmachtsbereich, den der Herr dir gibt. Was ist in der heutigen Zeit der Postmoderne? Das Wort von einem Ältesten oder einem Pastor noch wert? Große Frage, nicht? Wann gehe ich und frage? Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist oder gehe ich vielleicht schon vorher? Ich habe vor einiger Zeit eine Sendung aus Israel gesehen, orthodoxe jüdische Gemeinde, und da sitzt der große Rabbi, der in der Gemeinde dort hoch anerkannt ist. Und da ist eine Geschäftsfrau, die wirklich erfolgreich ist, und die wollte einen Zweigbetrieb aufmachen. Das Erste, was die macht, die geht zum Rabbi und fragt: Rabbi, darf ich das? Ich habe gedacht, welche Geschäftsfrau würde mich fragen, ob sie ein Geschäft aufmachen darf? Rabbi, findest du das gut? Rabbi, bekomme ich deinen Segen? Und erst nachdem der Segen ausgesprochen ist, hat diese Frau ihr Geschäft aufgemacht. Ich meine jetzt nicht, wenn jeder von euch eine Pommesbude aufmachen will, dass er bei mir aufschlägt und mich fragt. Bitte nicht. Aber was ist das Urteil eines Ältesten noch wert? Wie hinterfrage ich, ob ich gehört habe, ob das richtig ist oder nicht? Oder komme ich, Gott hat zu mir gesprochen. Dann habe ich als Pastor zu schweigen. Die Frage bleibt natürlich, und das ist jetzt meine Zielgerade: Wie kann ich das einüben? Ich habe jetzt noch die Stelle zu den leiblichen Eltern rausgesucht. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig dem Herrn. Hier habe ich mich gefragt, was habe ich als Kind alles gelernt? Also ich habe gelernt, wie man aufrecht geht. Hat mich circa ein Jahr meines Lebens gekostet, das zu üben. Bis dahin wurde ich getragen, ich musste krabbeln und so weiter. Habe ich gelernt. Ich habe gelernt, nicht nur von Mutters Brust zu leben, sondern irgendwann Schwarzbrot zu essen. Ich habe gelernt zu sprechen. Rielzieher Länderblatt. Du hast mich verstorben, wa? Gerhard auch. Ja, verstehe. Das habe ich gelernt. Ich habe sogar gelernt, wie man auf einer Tafel schreibt mit einem Griffel. So, quietsch, quietsch, quietsch. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich Is geübt habe über die vielen Zeilen, und Mutter kam, Schwämmchen genommen. Ja. Und wie viele Tafeln ich auf dem Nachhauseweg zerscheppert habe, weil ich mich geprügelt habe. Ich habe gelernt, ganz bestimmte Dinge in meinem Kindheitsalter. Ich habe gelernt, mit Messer und Gabel zu essen. Ich habe gelernt, beim Essen spuckt man dem anderen nicht in seine Suppe. Ich habe ganz viele Sachen gelernt, die heute stinknormal sind. Es war wichtig, dass ich das als Kind gelernt habe. Überleg mal, ich würde jetzt noch hier über den Boden kriechen. Ihr denkt, Paul hat eine Macke. Ja? Dann wird er sagen, mit dem ist irgendwas in der Erziehung schiefgegangen. Ehrlich, wenn wir gleich beim Kirchenkaffee sind und sagen, brauchst du noch ein bisschen Milch? Ja? Und ich spuck dir in die Tasse. Dann habe ich gelernt, das gehört sich nicht. Ich habe ganz viel gelernt, wo ich nicht mehr drüber nachdenke. Das ist Teil von mir geworden. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir als Kinder Gottes lernen müssen in der Kinderstube, ist, ihm zu gehorchen in allen Dingen. Dazu gehört, dass er uns ermutigt, wenn du geistlich anfängst, gehen zu wollen, dass er dich wieder aufhebt. Vielleicht braucht das ein Jahr üben. dann gehst du noch ziemlich eilig durch die Gegend. Aber ich sag dir, wenn du 50 bist und immer noch nicht aufrecht gehst, dann bist du wieder in Gefangenschaft gekommen. Du sitzt in irgendeinem Gefängnis drin und kommst nicht raus. Und Gefängnisse nochmal, da gibt es ganz viele. Schau, was du gelernt hast in deiner Kindheit, als du Christ geworden bist. Wie viele von uns haben mit zunehmendem Alter ganz bestimmte Leidenschaften beiseite gelegt? Haben sich gefangen setzen lassen durch Umstände, durch Menschen, die über sie komisch geredet haben und, und. Ich bin sogar Gefangener des kirchlichen Systems geworden. Mich treibt die Veranstaltung Gottesdienst oft mehr als das Evangelium, das Organisieren. Und dann wundere ich mich, wo die Kraft geblieben ist. Als ich über die Gehorsamsschiene nachgedacht habe, ich könnte jetzt noch ein paar Predigten drüber halten, naja, vielleicht nur zwei, habe ich gedacht, wir brauchen den Heiligen Geist wieder, dass er uns wieder Gehorsam lehrt. Und zwar das, was er dir schon mal gesagt hat. Wenn du sagst, ich bin gefangen, kein Problem. Er schickt einen Engel zu dir, einen Boten, der sagt, steh auf, steh auf. Dein ganzes Innerstes sagt, aber. Der Engel sagt, steh auf und geh wieder. Aber, Herr, sei dem Wort und der Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung wieder gehorsam. Don't give up. Steh auf. Steh auf und tu wieder, was du in der Schrift erkannt hast. Und das fängt nicht mit den großen Dingen an. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften. Und dann wird er dir die Aufgaben zeigen, die du tun solltest, die wichtig wären, die gut wären. Und dann tust du die mit Kraft. Und ich bin überzeugt, es werden nachfolgende Zeichen und Wunder da sein, weil es steht geschrieben, er ist in den Schwachen mächtig. Was mache ich damit? In der Vorbereitung habe ich gesagt, Herr Jesus, ich will raus aus dem Gefängnis. Ich will raus aus dem Gefängnis und ich will nicht nach Hause gehen und Kaffee trinken, sondern ich will raus aus dem Gefängnis. Ich will wieder lernen, dir gehorsam zu sein in allen Dingen. Wenn es Sinn macht, was ich dir gesagt habe, dann sei einen Moment still vor Gott und sag ihm, was dich bewegt hat. Und genau das setzte in der kommenden Woche um. Einverstanden? Ich schweige und ihr dürft beten. Ihr dürft mit meinem Chef reden. Er ist da. Danke, Jesus. Herr Jesus, über das Thema Predigen ist eigentlich ganz leicht. Du siehst mich in meiner Gefangenschaft. Mein Kopf sagt, ist logisch, mein Herz sagt aber. Ich danke dir zuerst für die Botschaft für mich, dass du mich wieder lehrst, einfache Gehorsamsschritte zu gehen. Ich bete für die Gemeinde hier und die Gemeinde in Berlin, dass du uns die Gnade schenkst, aus der Gefangenschaft wieder rauszukommen. Dass uns wieder an die Hecken und Zäune treibt. Dass die Freude an der Gnade wieder unsere Kraft ist. Ich bete, dass du uns wieder Gehorsamsschritte lehrst, dass dein Heiliger Geist wieder auf uns kommen kann. So bete ich um diesen dollen Segen für diese Geborgenheit, die von dir kommt. Danke für den Befreiungsdienst, den du tust.